In der Sache Strafstation Berlin, die Prozessbeteiligten bitte alle in den Saal eintreten.
Und noch einmal, herzlich willkommen zu Strafstation Berlin, dem Podcast der Berliner Strafverfolgungsbehörden für unsere Referendarinnen und Referendare. Diesmal wieder die Tutorial-Folge und in der soll es heute um das Thema Sachverständige gehen. Man kann nicht alles wissen. Selbst als Juristin oder als Jurist stößt man irgendwann an Grenzen. Und wo der eigene Sachverstand nicht mehr ausreicht, bedarf es externen Sachverstands und dann werden Sachverständige beauftragt. Die rechtliche Grundlage für den Einsatz von Sachverständigen im Strafprozess findet sich im 7. Abschnitt des 1. Buches der Strafprozessordnung, also in den Paragraphen 72 bis 93. Und das ist systematisch auch für die Klausur durchaus schon wichtig, denn bestimmte Maßnahmen dienen eben gerade nur der Vorbereitung eines Sachverständigengutachtens und sind deshalb eben auch im Abschnitt über die Sachverständigen geregelt. Einfaches Beispiel. Die Blutentnahme nach § 81a. Die macht man ja nicht, weil die Strafverfolgungsbehörden gerne das Blut einer oder eines Beschuldigten haben wollen. Sondern die Frage, die beantwortet werden soll, ist ja, stand der Beschuldigte zum Tatzeitpunkt unter dem Einfluss von Drogen, Medikamenten oder Alkohol, seine Fahrtüchtigkeit oder seine Handlungs- und Steuerungsfähigkeit beeinträchtigt haben könnten. Und diese Frage wird nicht der laienhafte Blick auf eine rote Körperflüssigkeit beantworten, sondern die Frage wird ein Sachverständiger beantworten, nachdem er das nach § 81a StPO entnommene Blut entsprechend untersucht und dazu ein Gutachten erstellt. Diese systematische Einordnung verstanden zu haben, ist auch deshalb wichtig, damit man in den Klausuren nicht in die Fernwirkungsfalle tappt. Eine Fernwirkung eines Beweisverwertungsverbotes meint die Konstellation, dass ein Beweismittel kausal zu anderen Beweismitteln führt. Also ein Beschuldigter sagt aus und benennt dabei weitere mögliche Tatzeugen. Stellt sich dann aber das ursprüngliche Beweismittel als unverwertbar heraus, könnte man dann eben wegen dieser Kausalität argumentieren, dass die anderen Beweismittel auch unverwertbar wären, weil sie ja nur aufgrund eines unverwertbaren Beweismittels entdeckt worden sind. Diese Argumentation ist beispielsweise im US-amerikanischen Strafverfahren gang und gäbe und läuft dort unter dem Stichwort Fruit of the Poisonous Tree Doktrin. Ist der Baum vergiftet, also das ursprüngliche Beweismittel, sind auch die Früchte des vergifteten Baumes, also die auf diesem beruhenden weiteren Beweismittel, vergiftet, also unverwertbar. Im deutschen Strafprozess findet die Fruit of the Poisonous Tree Doktrin gerade keine Anwendung. Begründung, beispielsweise in den USA, dient sie auch der Disziplinierung von Polizistinnen und Polizisten, die in ihrer Verfolgungswut geneigt sein könnten, nicht strafprozessualkonform zu ermitteln. Ihnen soll dann quasi also ihre komplette Beweislage um die Ohren fliegen. Im deutschen Recht gibt es ein Disziplinarrecht, sodass wir dieses Disziplinierungswerkzeugs der Fruit of the Poisonous Tree Doktrin eben gerade nicht bedürfen. Jedenfalls, und das meinte ich mit der Fernwirkungsfalle, kann man so gerade nicht beim Sachverständigenbeweis argumentieren. Man darf also nicht in der Klausur beispielsweise sagen, die Blutentnahme war rechtswidrig, das Blut ist daher unverwertbar, aber das Sachverständigengutachten, das kausal auf der rechtswidrigen Blutentnahme beruht, ist trotzdem verwertbar, weil es im deutschen Strafrecht nur in besonderen Ausnahmefällen eine Fernwirkung von Beweisverwertungsverboten gibt. Das wäre überproblematisiert und falsch, denn die Blutentnahme dient eben gerade dazu, ein Sachverständigengutachten erstellen zu können, weshalb sie als gutachtenvorbereitende Maßnahme auch unmittelbar im Abschnitt über Sachverständige geregelt ist. Und damit sind Blutentnahme und Gutachten eng miteinander verknüpft, quasi untrennbar eins. Liegt eine rechtswidrige Blutentnahme vor, würde also die entsprechende Abwägung im Rahmen der Frage der Verwertbarkeit das Gutachten gleich mit umfassen. In dem Sachverständigenabschnitt geregelt sind auch ein paar spezielle Begutachtungsformen, etwa § 81, der eine Unterbringung von bis zu 6 Wochen zur Erstellung eines psychiatrischen Gutachtens vorsieht, § 81c, der die körperliche Untersuchung von Nichtbeschuldigten regelt, § 92 für die Geld- und Wertzeichenfälschungsgutachten und § 93 für die Schriftgutachten und so weiter. Auch die Obduktionsvorschriften sind hier in diesem Bereich zu finden. Wahrscheinlich waren diese Regelungen ursprünglich auf dem damals aktuellen Stand der Kriminalistik und daher abschließend gedacht. Inzwischen sind sie es aber nicht mehr. Im Gegenteil. Immer dann, wenn externer Sachverstand erforderlich ist, bedarf es der Hinzuzwingung eines Sachverständigen bei Brandstiftungen, bei Unfallrekonstruktionen, bei Wertbestimmungsgutachten, bei aussagepsychologischen Gutachten, bei psychiatrischen Gutachten und viel mehr. Ein besonderes Augenmerk kurz noch auf Paragraphen 81e folgende StPO. Hier finden sich die DNA-Vorschriften. Ermittlungs- und klausurrelevant sind vor allem Paragraph 81e und Paragraph 81f StPO, weil es da um einen unmittelbaren Abgleich von Tatortspuren geht. Und hier werden dann entsprechende DNA-Gutachten erstellt. Wichtig erstmal, wenn die Strafverfolgungsbehörden die DNA eines Beschuldigten nicht haben, müssen sie erstmal an Zellmaterial herankommen. Rechtsgrundlage dafür ist aber gerade nicht 81e und f, sondern 81a StPO. Erstmal erfolgt der körperliche Eingriff zur Zellentnahme nach § 81a StPO, sprich Wattestäbchen in den Mund und Abstrich machen. Und 81e folgende ermächtigen dann dazu, diese DNA auch zu untersuchen, festzustellen und das DNA-Muster in der DNA-Datenbank zu speichern. Bei § 81a geht es also um das Recht auf körperliche Unversehrtheit. Bei § 81e folgende dann um das Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Ein DNA-Gutachten gibt dann, um es ganz allgemein zu sagen, an, ob die am Tatort aufgefundene DNA in 13 Markern mit der eines Beschuldigten übereinstimmt. Die Details hinsichtlich Spurenqualität, Mischspuren und so weiter besprechen wir ein andermal. Wichtig ist aber, dass ergänzend noch immer eine biostatistische Aussage getroffen wird. Auch dazu liegt dann wiederum ein Gutachten vor, und die dort genannten Wahrscheinlichkeiten sind eben auch entscheidend. Wenn das biostatistische Gutachten eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu 17 Millionen ausweist, bedeutet das, die Wahrscheinlichkeit, diese DNA-Sequenz taucht so nur einmal unter 17 Millionen Menschen auf. Man kann also bei einer Erdbevölkerung von 8,2 Milliarden Menschen davon ausgehen, dass der DNA-Treffer eindeutig ist. Wenn das Gutachten sagt 1 zu 4 Millionen, klingt das auch erstmal ziemlich zuverlässig. Es bedeutet aber faktisch, dass es schon statistisch in ganz Deutschland mehr als 21 Personen gibt, bei denen ein DNA-Treffer vorläge, weltweit sogar mehr als 2050. Und dann muss man erstmal die anderen 20 oder die anderen 2049 theoretisch möglichen DNA-Treffer als Tatverdächtige ausschließen können. Das alles kann einem ein Sachverständiger erklären. Für das Urteil reicht es aber nicht aus, wenn sich das Gericht auf einen Sachverständigen beruft. Es muss sich dessen Ausführungen auch tatsächlich zu eigen machen. Der Sachverständige ersetzt also nicht einfach die fehlende Sachkunde von Gericht und Staatsanwaltschaft, sondern alle Verfahrensbeteiligten müssen das Sachverständigengutachten auch ihrerseits nachvollziehen können, gegebenenfalls durch entsprechende Nachfragen sicherstellen, dass man alles auch methodisch verstanden hat und so quasi die eigene Wissenslücke aktiv gestopft hat. Sachverständige sind in der Hauptverhandlung zur Neutralität verpflichtet. Unabhängig davon, ob es sich um Sachverständige handelt, die bei der Kriminaltechnik der Polizei beschäftigt sind oder um externe Sachverständige. Und weil Sachverständigengutachten so ausschlaggebend in Strafverfahren sein können, gibt es dafür auch eine entsprechende Absicherung in § 74 StPO. Auch Sachverständige können aus denselben Gründen wie Richter oder Schöffen abgelehnt werden, beispielsweise wegen Befangenheit. Daher haben die Gerichte und im Ermittlungsverfahren auch die Staatsanwaltschaft eine hohe Sorgfalt an die Auswahl von Sachverständigen anzulegen und sind in der Regel auch verpflichtet, vor der Bestellung eines Sachverständigen auch die Verteidigung eines Beschuldigten dazu anzuhören und etwaige Bedenken gegen einen bestimmten Sachverständigen zu berücksichtigen. Wichtig ist das auch deshalb, weil die Hürden für eine Zweitbegutachtung sehr hoch liegen. Hat das Gericht einen Sachverständigen mit der gebotenen Sorgfalt ausgewählt und dieser in der Hauptverhandlung sein Gutachten erstattet, liegen die Hürden, dieses Gutachten noch einmal anzugreifen, extrem hoch. Für Verteidigung wie auch für die Staatsanwaltschaft. Es reicht nicht zu behaupten, ein anderer Sachverständiger käme möglicherweise zu einem anderen Ergebnis, sondern nach § 244 Absatz 4 Satz 2 StPO muss man im Rahmen eines entsprechenden Beweisantrages darlegen, dass der vom Gericht bestellte erste Gutachter entweder von einem unzutreffenden Sachverhalt ausgegangen ist oder dass das Gutachten widersprüchlich ist in sich oder eben, dass ein anderer Gutachter über viel bessere Forschungsmittel verfügt, also auch methodisch überlegen ist, oder dass Zweifel an der Sachkunde des Erstgutachters bestehen, beispielsweise weil er sein Gutachten auf einem veralteten Forschungsstand aufgebaut hat oder ähnliches. Und einen solchen Beweisantrag zu begründen, dürfte schon praktisch schwierig sein, weil die Verfahrensbeteiligten ja gerade keine eigene Sachkenntnis haben. Sonst bräuchte man ja keinen Sachverständigen. Ein Teufelskreis irgendwie. In den Examensklausuren wird der Sachverständige an verschiedenen Stellen relevant. Zum einen kann es, das hatten wir jetzt bereits, um die Frage der Verwertbarkeit gehen. Zum anderen erfordern Gutachten auch immer eine Auseinandersetzung mit dem Beweiswert. Welche Aussagekraft hat ein Gutachten? Beispielsweise kann ich über ein Unfallrekonstruktionsgutachten herausfinden, welche Fahrzeuge in einen Unfall miteinander verwickelt waren. Die Frage der Täterschaft aber, wer saß zum Unfallzeitpunkt eigentlich am Steuer und war also als Fahrzeugführer verantwortlich, beantwortet mir das nicht. Oder DNA. Entscheidend ist eben auch die Frage, wo genau die DNA gesichert wurde. Kann ich aufgrund dieser Stelle den Rückschluss ziehen, dass die DNA eindeutig auf den Täter weist? Oder ist sie beispielsweise an der Schulter eines Kleidungsstücks gesichert worden und kann da auch beim zufälligen Anrempeln in der U-Bahn hingekommen sein? Schließlich spielen Gutachten in der Revisionsklausur eine Rolle und dort weniger bei Fragen des Beweisrechts als bei Fragen der Verlesbarkeit. Da befinden wir uns also vor allem im Bereich von § 256 StPO. Wir erinnern uns. Aus § 250 StPO ergibt sich der Unmittelbarkeitsgrundsatz für Personalbeweismittel. Also müssten die Sachverständigen grundsätzlich immer in der Hauptverhandlung erscheinen und ihr Gutachten mündlich erstatten. Das ist bei vielen Gutachten, psychiatrischen, aussagepsychologischen und anderen so auch durchaus sinnvoll, bei anderen aber nicht. Die Methode zu einer Untersuchung von Blut auf Blutalkohol ist standardisiert. Und da wäre es schlicht albern, wenn jedes Mal ein Sachverständiger in der Hauptverhandlung von Grund auf erklären müsste, wie er denn jetzt eigentlich zu diesem Ergebnis gekommen ist. Daher sieht § 256 StPO für solche standardisierten Methoden und Gutachten eine Abkürzung vor. Unter den dort genannten Voraussetzungen reicht unter Durchbrechung des Unmittelbarkeitsgrundsatzes eine Verlesung des Gutachtens aus. Der Sachverständige muss nicht persönlich vernommen werden. In der Revisionsklausur würde man also dem Hauptverhandlungsprotokoll entnehmen, dass eine Verlesung eines Gutachtens erfolgt ist und müsse dann prüfen, ob auch tatsächlich die Ausnahmeregelung des § 256 StPO greift. Falls nicht, läge ein Verfahrensfehler vor. Und dieser Verfahrensfehler könnte dann nach § 337 StPO auch erfolgreich mit der Revision gerügt werden, wenn das Urteil denn auch tatsächlich auf diesem Verfahrensfehler beruht. Und das wäre es erstmal gewesen an dieser Stelle für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über Empfehlungen, Kommentare, Anregungen, Verbesserungsvorschläge, positive Bewertungen bei den diversen Podcast-Playern und auch sonstiges Feedback. Ebenso wie für weitere Themenvorschläge auch gerne über unsere Homepage strafstation.berlin. Und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin.
Die Prozessbeteiligten, bitte.